Wir stehen jetzt kurz vor der Sommerpause. Ein oder andere ist sogar schon im Urlaub. Und andere werden wahrscheinlich dann jetzt auch nochmal fahren und werden vielleicht auch diese Zeit nutzen, um einfach mal ein bisschen runterzukommen, ein bisschen nachzudenken, einfach ja, durchzuatmen. Und ich hoffe, dass ihr diese Zeit auch nutzt, um einfach mal auch ja, einen Blick ein bisschen auf Gott zu richten. Also im Urlaub kann man ja auf alles Mögliche den Blick richten, aber halt die Zeit zu nutzen, Gott mit in den Urlaub zu nehmen. Und für solche ruhigen Sommerurlaubsmomente habe ich einfach mal eine Kleinigkeit mitgebracht, die auf der man gut rumkauen kann, und möchte euch dazu einladen, das dann einfach mal in den nächsten Tagen zu machen. Gleichzeitig haben wir ja das Thema Willkommen und Willkommenskultur, was sich so durch dieses Jahr zieht. Und da geht es ja darum, dass du willkommen bist, dass wir alle willkommen sind, auch bei uns, dass wir Menschen willkommen heißen. Aber es ist so ein Aspekt, der natürlich auch dabei ist, nämlich dass wir Gott willkommen heißen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt darin. Und darum geht es heute. Es gibt eine Anweisung. Paulus schreibt einen Brief, der sehr so grundlagenmäßig ist. Das ist der Brief an die Römer. Und in den ersten 11 Kapiteln spricht Paulus sehr viel über so Glaubensgrundlagen und Rettung durch Gnade etc. Und dann kommt er so ab dem 12. Kapitel, beginnt er darüber zu sprechen, ja, so Anweisungen ans Christenleben. Genau. Und ich glaube, dass diese Anweisungen wirklich jedem Christen gelten. Und das ist wirklich so ein Grundlagenhandbuch. Luther hat gesagt, dass irgendwie wirklich schon so ein goldener Brief ist, wo wirklich alle Grundlagen drinstehen. Und genau, jetzt würde ich gerne mit euch mal in den Römerbrief schauen, und zwar Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Und ich muss gleich dazu sagen, das ist so aus meiner Sicht ein absoluter Bibelklassiker, diese beiden Verse. Und gefühlt, weiß ich nicht, hört man da ständig was von. Und ich hoffe, bei euch ist es nicht so. Ich habe bei mir extra mal nachgeguckt. Ich habe das letzte Mal 2007 darüber gepredigt. Also es ist vielleicht doch nur gefühlt, aber diese beiden Verse bewegen mich in den letzten Wochen, und dann ja, sollt ihr daran auch teilhaben. Genau. Ich lese es mal vor. Römer 12, ab Vers 1. Angesichts des Erbarmen Gottes ermahne ich euch, liebe Brüder, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich lese es nochmal vor, falls es für dich jetzt nicht so schon tief drin ist als der unglaubliche Textklassiker. Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, liebe Brüder, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ja, lasst uns mal da reinschauen, und ich hoffe, für die, die diesen Text halt wirklich auch schon oft gepredigt gehört haben, vielleicht, ich erlebe das immer so, dass ich lese eine Textstelle 15, 15 Mal, und jedes Mal kommt eine neue Tiefe rein. Und ich wünsche mir, dass ihr vielleicht da auch eine neue Tiefe mitnehmen könnt. Fangen wir an. Er spricht hier über den wahren Gottesdienst als erstes. Und die erste Frage, die sich mir dann aufstellt, ist: Was ist eigentlich der wahre Gottesdienst? Und als allererstes denkt man ja so an die Veranstaltung, die bei uns jetzt immer sonntags ist, manchmal auch freitags. Früher war sie meistens freitags, aber wir Freaks werden ja auch älter, und dementsprechend ist sonntags morgens scheint irgendwie gut zu sein. Also diese Veranstaltung wöchentlich mit Musik, mit einer Predigt, mit Abendmahl, mit Gebetsgemeinschaft, mit Zeugnissen, hinterher und vorher mit Gemeinschaft. Und auch jetzt in unserer Zoom-Zeit versuchen wir das ja irgendwie hinzukriegen. In der Corona-Zeit, also diese wöchentliche Veranstaltung, da denkt man so an den Gottesdienst. Ziel von so einer Veranstaltung ist es, Glauben zu leben, von Gott zu hören. Es soll uns erbauen, wir sollen weiterkommen im Glauben, tiefer an ihn ranwachsen. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, deshalb heißt es vielleicht auch Gottesdienst, Gott zu dienen. Also ihm dienen, Gott die Ehre geben, ihn anzubeten. Luther hat mal gesagt, in einem Gottesdienst wird das Wort verkündigt und die Gemeinde antwortet mit Anbetung. Das ist ein Gottesdienst. Auch Paulus spricht hier von einem Gottesdienst, aber irgendwie redet er von etwas anderem. Er meint etwas anderes. Er redet davon, dass wir uns selbst hingeben als ein lebendiges Opfer. Das sei unser wahrer Gottesdienst, der echte, der angemessene Gottesdienst. Und bei Opfer, da denkt man ja, wenn man das Alte Testament denkt, gleich irgendwie an die Schlachtopfer, die im Tempel passiert sind. Früher wurde dann halt, um zum Beispiel eine Schuld zu büßen, um Buße zu tun, um die Sündenschuld zu bezahlen, wurde ein Tier genommen, für gewöhnlich wertvoll und makellos sollte es sein. Und das wurde dann geschlachtet, auf den Altar gelegt und Gott sozusagen gegeben. Und dieses Opfer tut auch weh, weil das kann man sich nicht immer leisten, so ein Widder oder was es da dann gab. Und das war etwas, es tut nicht ganz so weh, als wenn man sich selber schlachtet, aber es tut auf jeden Fall auch weh. Und das ist der Gedanke dabei, dass da ein stellvertretendes Opfer erbracht wird. Man gibt Gott etwas Wertvolles, man legt es ihm auf den Altar. Paulus spricht hier zum Glück von einem lebendigen Opfer. Und das ist schon mal das Wichtige, du musst nicht sterben. Das ist der Unterschied zu Sekten, die dann irgendwie mit Bombengürteln durch die Gegend laufen oder dann zum Massenselbstmord aufrufen. Das muss nicht sein, auch keine Pentagramme und Schlachten und Blut und so. Du musst nicht sterben. Genau genommen, sagt die Bibel, du bist schon gestorben. Römer 6, ich lese das jetzt nicht vor, aber da könnt ihr gerne nachlesen, also etwas weiter vorne in dem Brief, da sagt er, du bist mit Christus gestorben, gekreuzigt gestorben und begraben und wiedergeboren und auferstanden. Und durch ihn darfst du leben. Und aufgrund dieser Gnade dürfen wir leben. Und aufgrund dieser Gnade ist es meiner Meinung nach auch angemessen, für ihn zu leben. Durch ihn und für ihn. Und da kommt dann der Punkt, wo wir unser Leben auf seinen Altar legen. Wo wir uns hingeben. Wo wir uns als ein lebendiges, wiedergeborenes, neues Lebewesen ihm hingeben, wie ein Opfer. Wie sieht jetzt diese Hingabe ganz praktisch aus? Er sagt, ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Und hier gibt es ganz spannende Übersetzungsunterschiede. Da gibt es so zwei Lager. Das eine Lager, ich nenne jetzt mal gerade Luther vorgelesen, die sagen so, ändere dich. Die Einheitsübersetzung ist da auch sehr schön. Die sagt, wandelt euch und erneuert euer Denken. Also hier ist eine ganz klare Aufforderung, hier ist ein Imperativ. Hier wird gesagt, du hast etwas zu tun. Nämlich, ändere dich. Erneuer dein Denken. Tu was. Du bist in der Pflicht. Jetzt gibt es ein zweites Lager von Übersetzungen, die sagen dann, Gott verwandelt dich. Also zum Beispiel die revidierte Elberfelder sagt, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Werdet verwandelt, total passiv. Du kannst da nichts machen. Total passiv. Und jetzt gibt es einige interpretatorische Mischformen, die versuchen, beides unter einen Hut zu kriegen. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Diese beiden Formen sind total unterschiedlich, aber sie sind beide richtig. Es sind zwei verschiedene Sichtweisen einer grammatischen Feinheit, die es im Griechischen gibt, nämlich des passiven Imperativ. Imperativ, Befehlsform, lasst euch, also der Befehl, lasst dich, mach es, du tust es. Und dann passiv verwandeln werden. Von Gott. Nur er macht das. Nur er kann das. Du bist dabei passiv bei der Verwandlung. Durch die Veränderung bzw. Erneuerung eurer Denkweise in einen neuen Menschen verwandelt werden. Und verwandeln ist wichtig, ist nicht nur verändern, ein bisschen dran rumfeilen, sondern ein komplettes Umgestalten, eine Metamorphose aus alt mach neu. lass dich verwandeln, also lass zu, dass Gott dich völlig umkrempelt, verwandelt. Suche aktiv diese Veränderung. Suche aktiv die Veränderung durch den Heiligen Geist. Sehn dich danach. Bitte es herbei. Tu alles, was nötig ist, damit das passieren kann mit dir. Lass ihn in jeden Bereich rein. Auch in die tiefen Geheimnisse, in die dunklen Seiten, in die geliebten Schwachstellen. Ich möchte ein bisschen Werbung machen. Wir machen jetzt ja diesen Rooted-Kurs wieder und ich bin auch am Überlegen, daran teilzunehmen. Ich glaube, ich werde es tun. Und Ziel ist es ja da einfach, ein paar Bereiche seines Lebens auch mal Gott noch bewusster hinzulegen. Und vielleicht, und das merkt so eine fiese Stimme in meinem Kopf, so sagt so, oh, es gibt aber so ein paar Bereiche, da würde ich ungern dran gehen. Ne? Da stell dir mal vor, der Herr legt da die Finger in die Wunde. Huh. Lass ihn in all deine Bereiche rein. Das ist gut. Das ist gut. Auch in diese geliebten Schwachstellen. Werde verwandelt. Und akzeptiere auch lange und schwere Prozesse, weil das geht nicht manchmal ein Gebet, zack, das wäre so schön, wenn man so dieses eine Gebet, kannst du mal eben für mich beten, zack, und dann ist man frei oder dann ist man irgendwie verändert. Das ist nicht immer so, sondern es ist eine Geschichte, die du gehst mit Gott und die verändert dich über einen langen Prozess. Und das ist oft dran. Also Imperativ, schenke ihm die Zeit und den Raum dafür, dass er dich verändern kann. Vielleicht auch in einem lebenslangen Prozess. Und was dieses Opfer, sich lebendiges Opfer auf einem Altar sehr deutlich zeigt, ist, mach keine halben Sachen. Du kannst ein Opfer nicht halb geben, so einen halben Widder und der Rest nimmt es wieder mit. Also der lebt ja nicht weit. Also wisst ihr, was ich meine? Ein Opfer ist ganz, ist komplett, ist nicht lau, ist heiß. Ich will euch Mut machen. Es geht nicht darum, irgendwie, dass wir eine schöne Kirche haben, dass wir einen schönen Gottesdienst haben, dass wir eine schöne, gute Musik haben. Die Musik gerade war wieder super und ich finde das gut abgemischt. Kommt das hier beim Zoom so toll an? Also ey, danke dafür. Dass wir tolle Verkündigung haben, wenn ich gerade nicht predige. Dass wir sakrale Feiern haben. Darum geht's nicht. Das ist nicht schlecht. Ich liebe das. Ich liebe diese Momente und ich freue mich auch wieder drauf, wenn wir so richtig eng zusammenkommen können. Aber es geht um dich bei einem Gottesdienst. Die Hingabe, jeden Morgen neu zu sagen, ich leg mich dir hin auf diesen Altar. Komplett. Mach mit mir, was du willst. Dir gehört mein Leben. Jeder Bereich, jeder Gedanke, jede Tat, jedes Wort, mein ganzes Sein. An die Galater schreibt Paulus mal, ich lebe aber nicht mehr ich lebe selbst, sondern Christus lebt in mir. Galater 2, Vers 20. Das macht es deutlich. Gott, bitte mach mit mir, was du willst. Bitte verändere mich. Mach mich zu dem, den du haben willst. Dazu möchte ich Mut machen. Und wozu das Ganze? Und mit dieser Frage komme ich zum nächsten Punkt. Da sagt er, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Damit wir prüfen können. Als dieser neue Mensch, wiedergeboren, geisterfüllt, in seiner Schule, können wir seinen Willen erkennen. Damit ihr prüfen könnt, damit ihr in der Lage seid dazu, damit ihr bevollmächtigt seid zu prüfen. Und was ist sein Wille? Das Gute, Wohlgefällige, Vollkommene. Eine andere Übersetzung sagt, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Wir sollen erkennen, was er will. Daran hat er Freude. Das ist gut. Und durch diese Verwandlung können wir das immer mehr. Immer mehr. Und ich glaube, dass das Suchen seines Willens auch Teil des Imperativs ist. Das Suchen und das Prüfen ist Teil von diesem Lass dich verwandeln. Das gehört zusammen. Und zu dem Suchen und dem Prüfen gehört dann auch, es zu machen. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Das ist die Umsetzung. Stellt euch nicht dieser Weltlauf gleich. Der Weltenlauf, sagen einige und so. Das klingt irgendwie, ja, was bedeutet das eigentlich? Und da habe ich geguckt, welche Übersetzung trifft es am schönsten. Und ich muss sagen, die Volksbibel ist mein Favorite hier. Da steht, orientiert euch nicht an dem, wie die Welt drauf ist und daran, was sie für richtig und falsch hält. Wir sollen im Alltag prüfen, was will die Welt und was will Gott. Und oft gibt es da einen Unterschied, deutlichen Unterschied. Pass dich nicht der Welt an, schwimm nicht mit dem Strom. Und ich hole hier mal kurz aus, weil das wird oft nicht so dargestellt. Es gibt dieses Gott-Ding-Welt-Ding. Gottes Reich versus gefallene Schöpfung. Gottes Reich gegen Reich des Teufels. Und das klingt so, ja, so schwarz-weiß. Und das mag man als aufgeklärter Deutscher nicht, aber die Bibel ist da sehr deutlich. Es gibt leider nur schwarz und weiß. Galater 5, Vers 17. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Diese sind einander entgegengesetzt. Entgegengesetzt. Das sind Feinde. Matthäus 6, Vers 24 steht was, was Jesus gesagt hat. Er sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Oder in Lukas 11, Vers 23, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Es gibt hier kein Grau, es gibt hier kein Neutral, ich bin irgendwo dazwischen. Die Bibel ist voll mit diesen Stellen. Entweder oder. Nachfolge Gottes, Nachfolge der Welt. Lack oder Kack. Da gibt es nichts dazwischen. Und wenn wir uns entscheiden, Jesus nachzufolgen als ein lebendiges Opfer, dann sollten wir Gottes Werke, Gottes Willen, Gottes Maßstäbe, Gottes Verhaltensweisen als ja, annehmen, umsetzen. Und das ist oftmals total unterschiedlich. Es ist meist eine vollkommen andere Herangehensweise. Und das durchzieht alles. Das durchzieht das Denken, das durchzieht das Handeln. Das durchzieht unsere Werte, unsere Sprache, unser Verhalten. Das durchzieht alles. Und deshalb erlebe ich es als Christ immer wieder, dass Leute sagen, warum machst du das so? Ich verstehe nicht, wieso du dich so verhältst. Warum tust du das? Leute verstehen oft nicht, warum wir uns als Christen manchmal so anders verhalten. Und auch dazu gibt es Beispiele in der Bibel. Jesus, der Meister, wäscht seinen Jüngern die Füße. Der Letzte wird der Erste sein. Der Höchste wird der Niedrigste sein. Gideon, Altes Testament, im Richter 7 kann man das nachlesen. Gideon soll eine Armee führen und er sagt Gott, die Armee ist zu zahlreich. Da habe ich ja dann gar keine Ehre. Ihr seid zu viele für die Gegner. Also schick alle nach Hause und dann geht das so hin und her und hin und her. Und als 300 Mann übrig sind gegen eine andere Armee, da sagt er dann, jetzt ist gut, jetzt könnt ihr den Krieg ziehen und ich werde euch den Sieg schenken. Wo du denkst, so als Mensch mit ein bisschen Logik, da brauchst du kein Feldherr für sein, wo du sagst, Alter, das ist nicht normal. Gottes Welt scheint anscheinend steht auf dem Kopf. Aber das finde ich so spannend, das ist nur aus der Weltsicht, also aus der Sicht der Welt. Als Kind habe ich mal gedacht, so, wenn wir die Weltkugel sind, dann sind wir ja hier oben und die in Australien, die sind da unten. Die hängen ja mit dem Kopf nach unten. Ne? Kennt ihr diese Vorstellung? Ne? Kugel, so, wie ich bin da, die hängen nach unten, die sind andersrum drauf. Und so scheint das auch zu sein, so zwischen der Weltsicht und der Gottessicht. Aber wenn man sich diese Kugel ansieht, dann scheint alles unten auf dem Kopf zu stehen. Aber es macht nur den Anschein. Die Wahrheit ist, unsere Welt steht auf dem Kopf. Hier ist alles schief. Hier wird es immer schlimmer. Hier ist alles verdreht, pervertiert. Und wir merken es nicht, weil wir zu sehr daran gewöhnt sind. Aber Gottes Weltlauf, das ist der Richtige. Das ist der, der zum wahren Leben führt. Der ist ursprünglich. Der ist so geplant. Aber es fühlt sich fremd an. Es fühlt sich falsch an manchmal. Und eigentlich geht es nicht darum, dann diese Weltsicht zu ändern, sondern es geht darum, sich daran zu gewöhnen, was richtig ist. Gottes Weltlauf, daran sollten wir uns gewöhnen. Und mein Appell ist, entscheide dich gegen alles dieser Welt. 100% radikal. Das heißt nicht, dass du alles weglassen musst. Aber wenn du dich, entscheide dich für das Reich Gottes, seinen Willen, seine Regeln, seine Maßstäbe, seine Sichtweise, dann musst du vielleicht nicht alles ablehnen. Manchmal machst du sogar die gleichen Dinge, die gleiche Handlung, aber immer aus einer anderen Perspektive heraus, aus einer anderen Haltung heraus, von einem anderen Geist getrieben. Dein Standpunkt ist ein komplett anderer. Und dazu möchte ich dir Mut machen. Ich fasse das nochmal zusammen. Es beginnt, Römer 12, Vers 1, mit dem wahren und angemessenen Gottesdienst. Dass wir uns entscheiden, dass wir uns selber hinlegen, vollständig, komplett auf seinen Altar als ein lebendiges Opfer. Mein Leben gehört dir. Und als nächster Schritt dann zu sagen, ich lasse mich bewusst verwandeln. Ich suche die Veränderung durch den Heiligen Geist und werde völlig umgewandelt. Metamorphose in einen neuen Menschen. Und dadurch kann ich Gottes Willen erkennen, danach handeln, das Gute und Vollkommene und Gottgefällige tun. Und dann, als Folge daraus, anders als die Welt sein, seinen Weg gehen, in dieser Welt, aber aus einer anderen Perspektive. Und dazu möchte ich euch Mut machen. Kaut mal drüber herum, sucht mal, guckt mal, wo ihr da steht. Und ob ihr euch wirklich schon so komplett auf den Altar gelehnt habt oder ob noch ein Bein runterhängt. Prüft mal, wie weit ihr gehen würdet, ob es Bereiche gibt, wo ihr sagt, nee, da traue ich mich noch nicht dran. Dann leg ihm das hin und sprich mit ihm zumindest darüber, dass du dich da noch nicht dran traust. Nimm das mal mit in die Ferienzeit. Denk mal drüber nach. Genau. Amen. Ich bete noch. Und dann übergebe ich wieder. Lieber Herr, wir sind Jesus-Nachfolger. Wir sind Christen. Wir sind Jünger Jesu. Und das bedeutet, dass wir gesagt haben, ja, du bist der Herr in unserem Leben. Und ich bitte dich, Herr, dass du dieses Opfer annimmst, dass du uns annimmst und dass du uns auch zeigst, dass du das tust. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns bitte auch zeigst, wo es Bereiche gibt, wo das noch nicht umgesetzt ist. Schau in unsere Herzen, die Leute, die bereit sind zu sagen, ja, ich will 100%, da geh bitte wirklich mit ihnen durch ihr Leben und zeig, wo vielleicht noch mehr geht. Bitte, Herr, sei uns gnädig und geh. Danke, dass du sanft mit uns umgehst. Danke, dass wir das alles unter dem Kreuz tun, dass das schon alles vollbracht ist, dass wir durch seine Gnade errettet sind. Das ist schon vollbracht und dadurch haben wir diese Freiheit, so entspannt, ja, uns von dir verwandeln zu lassen. Bitte, Herr, schenk uns Entspanntheit in dieser Verwandlung, immer mehr hin zu dir. Aber bitte, treib uns weiter an diesem Punkt, dass wir immer mehr, dass wir abnehmen und du zunimmst. In Jesu Namen.